Andrea Huss und Ulrich Hoffmann. Der Beziehungskompass. Was Wissenschaftler über das Geheimnis von Liebe und Partnerschaft herausgefunden haben. Das Fazit aller Studien. Gelesen von Nadine Zadam und Frank Streichfuß.
Romantische Abende bei Kerzenschein, in wilder Leidenschaft zerwühlte Laken, das ansteckende Lachen deines Herzensmenschen. Die Liebe gehört zu den intimsten und individuellsten Bereichen des Lebens. Lassen sich da überhaupt allgemeingültige, wissenschaftliche Erkenntnisse ableiten? Kann man Gefühle in Tabellen darstellen? Die Autoren des Beziehungskompass von 2020 sind sich sicher. Ja, das geht. Wenn auch mit Einschränkungen. Inwieweit du den Zahlen zur Liebe vertrauen kannst, erklären wir dir daher gleich im ersten Blink. Anschließend geht es um die wichtigsten Stationen einer Partnerschaft. Das Kennenlernen, den mehr oder weniger grauen Alltag und die Krisen. Zu jeder Phase gibt es haufenweise Untersuchungen und Erhebungen, die zusammengenommen ein recht kohärentes Bild davon zeichnen, wie romantische Partnerschaften heutzutage ablaufen. Daraus ergeben sich dann auch jede Menge Tipps dazu, wie du am besten einen Partner findest, wie ihr euch vom Alltag nicht zermürben lasst und wie ihr Krisen überwindet.
Blink Nummer 1. Unglaublich! Forscher knacken das Rätsel um die große Liebe.
Der Wissenschaft haben wir vieles zu verdanken. Zum Beispiel die Raumfahrt, einen großen Teil der modernen Medizin und das Wissen, welcher Smoothie die ideale Zusammensetzung wichtiger Nährstoffe enthält. Die Naturwissenschaft liefert uns über alle möglichen Bereiche des Lebens ziemlich sichere Erkenntnisse. Die Sozialwissenschaft funktioniert allerdings ein wenig anders. Flirtsignale sind zum Beispiel viel individueller als, sagen wir, die Lichtgeschwindigkeit. Daher ist bei wissenschaftlichen Studien zu sozialen Themen, und dazu gehört die Liebe natürlich, grundsätzlich Skepsis geboten. Daher schicken wir unseren Blinks direkt ein paar Einschränkungen voraus. Erstens, die wissenschaftlichen Standards sind in den Sozialwissenschaften anders als in den Naturwissenschaften. Es ist zum Beispiel unmöglich, Blind- oder Doppelblindstudien durchzuführen, wie sie in der Arzneimittelforschung angewandt werden. Die Liebe lässt sich schlecht ins Labor verfrachten, was ihre Erforschung zwangsläufig komplexer macht. Zweitens, das Thema Liebe und Beziehungen ist ein Publikumsmagnet. Aus diesem Grund wird es in den Medien häufig übertrieben dargestellt. Der klassische Kniff dabei ist es, aus einer Korrelation eine Kausalität zu machen. Das führt dann zu Schlagzeilen wie: Wenn du länger leben willst, musst du heiraten. Die wissenschaftliche Aussage dazu lautet: Verheiratete Menschen leben länger. Wir wissen aber nicht, ob das daran liegt, dass es gesund ist, zu heiraten, oder daran, dass kerngesunde Menschen häufiger heiraten als ihre kränklichen Altersgenossen. Also Obacht bei reißerischen Titeln wie etwa: Mit diesem einfachen Trick gewinnst du hundertprozentig das Herz deiner Angebeteten. Solche Versprechungen sind alles andere als wissenschaftlich. Diesen Blinks kannst du allerdings vertrauen. Die Autoren Huss und Hoffmann haben nämlich darauf geachtet, dass alle Studien, auf die sie sich beziehen, wissenschaftliche Mindeststandards erfüllen. Das heißt konkret, dass sie zum Beispiel ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben und in anerkannten internationalen Fachjournalen veröffentlicht wurden. Die dritte Einschränkung ist kultureller und soziologischer Natur. Die meisten Studien beziehen sich entweder auf die USA oder auf europäische Länder und außerdem auf monogame, heterosexuelle Paare. Ob und inwieweit sich die Ergebnisse auch auf andere Erdteile und alternative Beziehungsformen übertragen lassen, ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Kurz gesagt, Studien über die Liebe sind mit gewisser Vorsicht zu genießen.
Nun, da wir das geklärt haben, kann's auch schon losgehen. Zu Beginn unserer Reise in die Welt der Liebe stürzen wir uns gleich mal ins Nachtleben.
Blink Nummer 2. Wissenswertes über das Flirten.
Die Frage ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Wie lerne ich meinen Traumpartner kennen? Inzwischen ist das Thema erfreulich gut erforscht. Wagemutige Wissenschaftler haben sich zahllose Abende in schummrigen Bars um die Ohren geschlagen und ihr Umfeld dabei ganz genau beobachtet. Alles mit dem Ziel, die geheime Flirtformel zu entdecken. So fand ein Team um die US-Psychologin Monica Moore schon 1985 heraus, dass vor allem Frauen eine Menge Flirtsignale aussenden. Die wichtigsten dabei sind: kurzer Blickkontakt, mit den eigenen Haaren spielen, einen Schmollmund machen, lächeln. Das Forscherteam stellte außerdem fest, dass fast jeder Flirt auf diese nonverbale Art von einer Frau initiiert wird. Am erfolgreichsten sind dabei übrigens nicht die hübschesten Frauen, sondern diejenigen, die die meisten Signale abfeuern. Und noch etwas. Ob das Geturtel gut läuft, erkennt man daran, dass beide Flirtpartner ihr Verhalten synchronisieren. Sie greifen dann gleichzeitig zu ihrem Glas, ändern zur selben Zeit ihre Sitzposition und so weiter. Falls du nicht gern in Bars gehst, ist das auch kein Problem. Geflirtet wird nämlich längst nicht nur dort. Tatsächlich lernen 40% der Menschen ihren Partner über gemeinsame Freunde kennen. 27% in einer Kneipe oder Disco. Ein Viertel aller Paare trifft sich auf der Arbeit und immerhin 12% findet über eine Online-Partnerbörse zusammen. Tendenz steigend. Gut, nehmen wir also an, du hast ein Objekt der Begierde ausgemacht. Wie sprichst du die Person am besten an? Für die Herren gilt, deine Chancen stehen am besten, wenn du das Gespräch entweder ganz direkt oder sehr unverbindlich eröffnest. Du bist mir sofort aufgefallen. Kann ich dich auf ein Getränk einladen? Funktioniert häufig. Aber auch ein maximal nichtssagender Einstieg wie "Schönes Wetter heute, nicht wahr?" kann durchaus zum Ziel führen. Und für die Damen ist es sogar noch einfacher. Als Frau ist es nämlich scheinbar vollkommen egal, was du sagst. In einer Studie war der erfolgreichste Spruch von Frauen auf der Suche ein simples "Hi".
Der wichtigste Ratschlag zum Thema Beziehungsanbahnung lautet also: Sprich dein Gegenüber unverbindlich an und setze auf eindeutige nonverbale Signale.
Für die Damen haben wir noch eine Stellschraube parat, an der ihr drehen könnt. Falls ihr online auf Partnersuche seid, verwendet kein Foto, auf dem ihr zu schön und perfekt ausseht. Das schreckt viele Männer ab, nach dem Motto: bei der habe ich sowieso keine Chance. Wählt lieber ein Bild aus, das eure Individualität betont, zum Beispiel eins mit Zahnspange oder einem speziellen Tattoo.
Blink Nummer 3: Datenbasiertes Dating.
Sagen wir, der erste Flirt war vielversprechend und ihr habt euch zu einem Date verabredet. Glückwunsch! Aber wie gehst du das erste Rendezvous, wissenschaftlich betrachtet, am geschicktesten an? Um die Frage zu beantworten, müssen wir ein wenig ausholen. Im Jahr 1974 stand eine gut aussehende Frau auf einer Brücke und stellte allen zufällig vorbeikommenden männlichen Spaziergängern ein paar Fragen. Anschließend gab sie ihnen scheinbar spontan ihre Telefonnummer und meinte: sie können mich ja mal anrufen. In Wirklichkeit war die Begegnung mit der schönen Unbekannten keineswegs zufällig oder spontan, sondern Teil eines Experiments der US-amerikanischen Psychologen Donald Dutton und Arthur Aaron. Sie fanden heraus, je gefährlicher die Umgebung und je höher der Adrenalinspiegel, desto wahrscheinlicher meldeten sich die angesprochenen Männer bei der Forscherin. Als das Experiment auf einer breiten, stabilen Brücke durchgeführt wurde, riefen etwas über 12% an. Hatte die Begegnung hingegen auf einer wackeligen, schmalen Hängebrücke stattgefunden, griffen sogar über die Hälfte der Männer zum Telefon. Das bedeutet für dein erstes Date: unternimm mit deinem Schwarm am besten etwas möglichst Aufregendes. Geht zum Beispiel in die Kletterhalle oder spielt ein Escape Game, anstatt einfach nur zusammen Kaffee zu trinken. Und wie sieht ein gutes Gespräch bei einem Date aus? Da sind sich prinzipiell alle Studien einig. Wir empfinden ein Gespräch als positiv, wenn sich unser Gegenüber für uns interessiert. Am besten funktionieren dafür Anschlussfragen wie: Und wie hat sich das für dich angefühlt? Oder wie bist du denn auf die Idee gekommen? Vielleicht hast du auch schon von den berühmten 36 Fragen zum Verlieben gehört. Sie stammen ebenfalls von Arthur Aaron, der auch schon am Hängebrücken-Experiment mitwirkte. Natürlich verlieben sich nicht alle, die sich gegenseitig diese Fragen stellen, aber ein wenig Inspiration bieten sie schon. Du könntest deinen Flirt zum Beispiel fragen, wie für sie ein perfekter Tag aussähe. Oder auch schön, welche drei Dinge, denkst du, haben wir gemeinsam?
Halten wir also fest, dass adrenalinsteigernde Aktivitäten und aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber deine Erfolgsaussichten bei einem Date steigern können.
Viele althergebrachte Dating-Tipps könnt ihr übrigens getrost zu den Akten legen. Dass der Mann aussucht, was man unternimmt oder im Restaurant unbedingt bezahlen muss, ist glücklicherweise Schnee von gestern. Dass man sich auf einem Date möglichst cool geben und mindestens 2 Tage warten sollte, bevor man sich wieder meldet, ist auch längst passé. Seid lieber natürlich und macht, worauf ihr Lust habt.
Blink Nummer 4. Welcher Deckel passt auf deinen Topf?
Und wie geht es nach dem ersten Date weiter? Wenn es schön war, fragst du dich vielleicht, ob aus der Geschichte etwas Ernstes wird. Aber sind lange Beziehungen überhaupt erstrebenswert? Sehen wir mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Beginnen wir gleich mit dem ganz großen Versprechen: Bis dass der Tod uns scheidet. Belegt ist, verheiratete Menschen sind durchschnittlich tatsächlich glücklicher. Allerdings ist das einer der Fälle, bei denen nicht klar ist, ob es sich um eine Kausalität oder doch nur um eine Korrelation handelt. Fest steht, ein großes, freudiges Ereignis wie eine Hochzeit macht uns erst einmal glücklich. Allerdings hält dieser Zustand nur etwa ein halbes bis maximal ein Jahr an. Danach kehren wir zu unserem vorherigen Glücksniveau zurück. Und wie sieht es mit der Gesundheit aus? Da ist sich die Wissenschaft einig. Eine lange, glückliche Beziehung wirkt sich eindeutig positiv auf die Gesundheit beiderlei Geschlechter aus. Eine Beziehung zu einem Haustier hat jedoch den gleichen Effekt. Solltest du dich doch für einen Partner und nicht für einen Wellensittich entscheiden, gibt es einige Hinweise dazu, welche Paarkonstellationen langes Glück versprechen. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass Beziehungen am längsten halten, wenn der Mann ein bisschen weniger attraktiv ist als die Frau. Denn nach Ansicht der Forscher mangelt es den Topmodel-Typen in der Liebe häufig an Kompromissbereitschaft. Ganz nach dem Motto: Ich habe bei den Frauen sowieso freie Auswahl. Also, liebe Damen, ein kleiner Abstrich beim Aussehen kann sich lohnen. Und für die Herren gilt: Keine Angst, eure Freundin wird euch nicht davonlaufen, nur weil sie etwas besser aussieht als ihr. Ein weiterer Erfolgsfaktor versteckt sich im familiären Hintergrund. Die ideale Kombination ist hier ein Mensch, der nur jüngere Geschwister hat, mit einem Partner, der nur ältere Geschwister hat. Denn älteste Kinder sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen, während jüngste Geschwister sich häufig eher kreativ durchs Leben manövrieren. So können in der Beziehung beide Partner die Rolle beibehalten, die sie von klein auf verinnerlicht haben. Bei 2 Erstgeborenen wollen sich meistens beide durchsetzen, was häufig zu Reibereien führt. Uneindeutig ist die Lage bei Erstgeborenen und mittleren Kindern.
Kleine Unterschiede in Attraktivität und Familienhintergrund sind also Erfolgsfaktoren einer langen Partnerschaft. Und die macht erwiesenermaßen tatsächlich glücklich.
Und noch ein Wort zu Scheidungskindern. Anders als man vielleicht vermuten würde, zeigten verschiedene Studien, dass sie oft besonders engagierte Partner sind. Der Grund ist wohl, dass sie einem ähnlichen Schicksal entgehen wollen.
Blink Nummer 5: Die Liebe im Alltag erhalten.
Nehmen wir an, du hast deinen sprichwörtlichen Deckel gefunden und mittlerweile seid ihr schon seit einigen Monaten zusammen. Egal wie gut ihr zueinander passt, früher oder später flaut die erste Verliebtheit zwangsläufig ab und der schnöde Alltag beginnt an euren Nerven zu zehren. Wie haltet ihr eure Liebe dennoch frisch? Auch auf diese Frage hat die Wissenschaft einige Antworten gefunden. Ihr solltet euch zum Beispiel möglichst häufig und offen eure Zuneigung zeigen. Fragt nach, wie es dem anderen geht, und nehmt euch Zeit für persönliche Gespräche. Sagt lieber einmal mehr als zu wenig: Ich liebe dich. Drückt eure Liebe aber nicht nur mit Worten aus, sondern auch durch kleine Aufmerksamkeiten. Bringe deinem Lieblingsmenschen ein Croissant vom Bäcker mit oder überrasche ihn mit Kinokarten. Räum die Spülmaschine aus, selbst wenn du eigentlich nicht dran bist. Auch Sex ist ein wahres Wundermittel, das Paare aneinander bindet. Wie oft? Optimal ist mindestens einmal pro Woche. Dazu gibt es eine interessante Untersuchung. 4-mal statt nur einmal pro Monat Bettsport hebt das Glücksniveau in etwa so wie 50.000 US-Dollar mehr Jahreseinkommen. Das entspricht über 1.200 Dollar pro Schäferstündchen. Nicht schlecht, oder? Falls die Leidenschaft bei euch nicht mehr allzu hell lodert, ist das auch kein Grund zum Verzweifeln. Die Experten sind sich nämlich einig, dass man guten Sex üben kann. Wichtig für langanhaltendes Liebesglück ist außerdem die Fähigkeit, über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, sowie das Vermögen, sich für den Partner zu freuen. Einige Forscher sehen in diesem letzten Punkt sogar das ausschlaggebende Kriterium dafür, ob du den oder die Richtige gefunden hast. Denn deine Beziehung wird sehr wahrscheinlich lange halten und glücklich sein, wenn dein Partner sich richtig für dich freut, wenn dir etwas Positives widerfährt. Richtig heißt in dem Fall aktiv-konstruktiv. Und das klingt zum Beispiel so: Das ist ja super, ich wusste, du schaffst das. Lass uns feiern und sag Bescheid, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann.
Noch einmal zum Mitschreiben: Kleine Aufmerksamkeiten, regelmäßiger Sex und die Fähigkeit, sich für den anderen wirklich zu freuen, stärken jede Beziehung.
Zum Ende dieses Blinks noch ein vollkommen unromantischer Tipp. Macht euch einen Haushaltsplan. Klingt für dich nach Studenten-WG? Mag schon sein, aber tatsächlich sind Paare, die sich die Aufgaben gerecht aufteilen und die Zuständigkeiten auch schriftlich festhalten, im Schnitt zufriedener mit ihrer Beziehung.
Blink Nummer 6. Was tun, wenn's kracht?
Sahin macht immer mehr Überstunden, weil er es zu Hause mit Nadja kaum noch aushält. Ständig zicken die beiden sich an und streiten über jede Kleinigkeit. Nadja ist genervt, dass Sahin beim Essen so laut kaut. Sahin findet es ekelhaft, wie Nadja überall ihre Haare verteilt. Wo ist sie nur hin, die Liebe? Und wie kommt es zur Krise? Hierüber gibt es weniger wissenschaftliche Studien. Schließlich kann man Paare schlecht zum Streiten in ein Labor schicken. Ein paar eindeutige Erkenntnisse gibt es aber dennoch. Die meisten Streitgespräche drehen sich um Untreue oder Misstrauen. 2/3 der Deutschen in Beziehungen beschweren sich zum Beispiel über zu wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung. Wer befürchtet, dass sein Partner ihn betrügt, liegt dabei leider oft richtig. Rund 34% aller Männer und Frauen sind schon einmal fremdgegangen. Auch übertriebene Eifersucht ist ein häufiger Grund für Streit. Falls das bei euch vorkommt, könnte übrigens die falsche Verhütungsmethode schuld sein. Frauen sind nämlich eifersüchtiger, wenn sie die Pille nehmen. Je mehr Östrogen sich in der Pille befindet, desto stärker ist der Effekt. Was können Paare tun, wenn es bei ihnen häufiger kracht? Als erstes sollten beide Partner aufhören, die Schuld beim jeweils anderen zu suchen. Dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Er kann höchstens dazu beitragen. Frag dich auch, ob dich womöglich in Wirklichkeit etwas ganz anderes belastet. Vielleicht hast du Ärger im Job oder ein Problem mit den Kindern, das einen Schatten auf eure Beziehung wirft. Nehmt euch Zeit und redet miteinander, aber ohne euch Vorwürfe zu machen. Das führt nämlich nur dazu, dass der andere sich verschließt. Meditation und Achtsamkeitstraining liegen schon seit einer Weile voll im Trend. Vielleicht überrascht es dich nicht zu hören, dass auch sie dazu beitragen, Streits zu vermeiden und Konflikte zu entschärfen. Denn Achtsamkeit unterstützt dich dabei, deine Gefühle bewusst zu erleben und ein Stück weit zu kontrollieren, anstatt ständig wieder in die gleichen emotionalen Fallen zu tappen. Es reicht übrigens schon, wenn einer der beiden Partner regelmäßig meditiert oder an seiner Achtsamkeit arbeitet.
Es zeigt sich, bei Konflikten solltest du Verantwortung übernehmen und den Ursprung deiner Frustration ergründen, anstatt reflexartig deinen Partner zu beschuldigen.
Was du hingegen unbedingt vermeiden solltest, ist das Streiten per Textnachricht. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht praktisch, ist aber immer eine schlechte Idee. Unnötige Missverständnisse und daraus resultierender Frust sind hier vorprogrammiert.
Blink Nummer 7. Trau dich, dir helfen zu lassen.
Doch was tun, wenn der Streit trotzdem nicht aufhört und du mit deinem Latein am Ende bist? Bevor du und dein Partner resigniert das Handtuch werft und fortan getrennte Wege geht, kann es sinnvoll sein, sich von einem Profi auf die Sprünge helfen zu lassen. Schließlich haben sich schon jede Menge kluger Leute damit beschäftigt, wie sich Beziehungskrisen überwinden lassen. Einer der bekanntesten Experten für Beziehungsfragen ist der US-amerikanische Paarberater Gary Chapman, der die berühmten 5 Sprachen der Liebe ausgemacht hat. Er geht davon aus, dass wir alle unsere Liebe auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Durch Lob und Anerkennung, gemeinsame Zeit zu zweit, liebevolle Geschenke, Zärtlichkeit und schließlich Hilfsbereitschaft. Vielleicht spricht dein Partner ja eine andere Sprache als du. Im Internet gibt es eine Menge kostenloser Tests, mit denen du das herausfindest. Ein anderer Beziehungspapst ist der ebenfalls aus den USA stammende Psychologieprofessor John Gottman. Er hat sogar seine eigene Kennzahl geprägt, die Gottman-Konstante. Sie besagt, dass man pro kritischer Aussage mindestens 5 nette Dinge zu seiner besseren Hälfte sagen sollte, damit beide Partner glücklich bleiben. Probier's doch mal aus. Wenn dir der Ansatz zusagt, hat Gottman in seinen Büchern noch viele weitere Tipps parat. Bei ihm lernst du unter anderem auch, wie die berühmten Ich-Botschaften funktionieren, mit denen du jede Krise entschärfst. Falls dir die US-amerikanische Art zu überschwänglich daherkommt, dann gefällt dir vielleicht, was die deutsche Therapeutin und Psychologin Stephanie Stahl zu Beziehungskrisen schreibt. Sie geht davon aus, dass die meisten emotionalen Krisen, die du heute erlebst, ihren Ursprung in negativen Kindheitserlebnissen haben. Wenn du ein erfüllendes Liebesleben führen willst, musst du dein inneres, enttäuschtes Kind kennenlernen und dich mit ihm anfreunden. So kannst du deine Bindungsängste überwinden und dich wirklich auf deinen Partner einlassen.
Du siehst also, falls du deine Beziehung verbessern möchtest, gibt es dafür eine ganze Reihe guter Ratgeber.
Und wenn das alles nichts nützt, besteht natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Coach oder einer Psychotherapeutin zu sprechen. Ein Coaching geht meistens schneller, eine Therapie dafür tiefer. Beides kann übrigens auch funktionieren, wenn es nur einer der beiden Partner macht. Hab keine falsche Scheu. Therapeuten beißen nicht und es ist auch keine Schande, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke und Mut.
Das war unser wissenschaftlicher Blick auf die Liebe, basierend auf dem Buch Der Beziehungskompass von Andrea Huss und Ulrich Hoffmann. Wie du siehst, hat die Wissenschaft schon so ziemlich jeden Aspekt der Liebe unter die Lupe genommen. Ob sich ein Studienergebnis allerdings 1:1 auf dich und deine Beziehung übertragen lässt, steht auf einem anderen Blatt. Wir hoffen zumindest, dass wir dir ein paar interessante Gedanken mit auf den Weg geben konnten. Zum Abschluss noch ein ganz heißer Tipp aus der Statistik.
Wenn du mit deiner Partnerin zusammenbleiben willst, dann rate im Zweifelsfall auch deinem besten Freund dazu, sich nicht zu trennen. Denn wenn einer deiner engsten Freunde sich scheiden lässt, wird es um 75% wahrscheinlicher, dass deine Beziehung ebenfalls den Bach heruntergeht. Korrelation oder Kausalität? Was denkst du? Wir hoffen, unsere Blinks haben dich angesprochen und du hast einiges Neues erfahren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.